Zum monatlichen Bibelgespräch bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich Claudia Kiesel. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer im In- und Ausland. Kommenden Sonntag ist der 20. Sonntag im Jahreskreis. Ich begrüße jetzt die Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz, die uns durch dieses Bibelgespräch mit begleiten. Es sind dies Mutter Theresia. Grüßt Sie Gott, Mutter Theresia.
Grüß Gott.
Und Schwester Franziska Katharina. Grüß Sie, Schwester Franziska.
Ja, grüß Gott und hallo.
Mutter Theresia, Sie werden für uns alle jetzt in einem Gebet den Heiligen Geist bitten, unsere Herzen für das Wort Gottes zu öffnen.
Komm, Heiliger Geist, atme in uns. Schenke uns dein Licht, damit wir in deinen Strahlen immer das erkennen, was zu unserem Heil ist, was du uns durch dein Wort jetzt sagen willst. Wir sind von uns aus nicht fähig, denn wir sind in der Finsternis und können nur in deinem Licht erkennen, was die Wahrheit ist. Darum bitten wir dich jetzt für diese Stunde, für unsere Bibelteilstunde, dass du bei uns bist, dass du uns erleuchtest und wir gerade in diesem Licht das Richtige erkennen. Amen.
Amen. Amen. Der Evangeliumstext, den wir jetzt miteinander betrachten vom Sonntag, ist aus dem Matthäusevangelium im 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28, die Sie jetzt aufschlagen dürfen in Ihrer eigenen Bibel zu Hause. Und Schwester Franziska Katharina wird uns nun die Stelle vortragen. Bitte, Schwester Franziska.
In jener Zeit zog Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Soweit also die Worte des Matthäusevangeliums. Wir hören nun etwas Musik, während der wir die Worte in uns nachklingen lassen können. Wir haben den Text gehört, den wir kommenden Sonntag auch in der Heiligen Messe hören werden, aus dem Matthäusevangelium 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28, wo eine heidnische Frau sich Jesus nähert und ihn um Heilung ihrer Tochter bittet. Hören wir zunächst einmal, was uns so angesprochen hat beim Hören dieses Textes. Schwester Franziska, machen Sie den Anfang?
Ja, für mich ist es nicht so leicht, über dieses Evangelium zu sprechen, weil es mir ein bisschen quer kommt, muss ich ehrlich sagen. Also wenn es vorgelesen wird, ist es nicht so meine Lieblingsstelle, muss ich ehrlich sagen. Und doch möchte ich mich immer darum bemühen, was will der Herr jetzt mir damit sagen? Denn Es gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr, wie Jesus hier auftritt. Einmal heißt es, Jesus gab ihr keine Antwort. Es ist schwer auszuhalten, wenn man mit Jesus spricht, egal in der Anbetung, im Gebet, im Alltag, wenn wir beten und wir haben das Gefühl, er ist still, er gibt uns keine Antwort, er reagiert gar nicht. Dieses Gefühl kennen wir sicherlich alle und es ist kein sehr schönes Gefühl, wenn man meint, Jesus hört nicht und er hört nicht. Es ist eine Erfahrung, die wir alle immer wieder machen, aber es ist ja Gott sei Dank nicht die einzige Erfahrung, die wir machen. Und auch in solchen Situationen können wir immer fragen, was will uns Jesus, was will mir Jesus damit sagen, in dem Moment, wo ich nichts höre. Also das Erste, Jesus, es gibt Situationen, wo Jesus keine Antwort gibt, aus gerechtem Grund. Das ist das Erste. Was mir auch nicht so ganz gefällt, ist, wenn er sagt, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das ist schon ein sehr hartes Wort, was er sagt zu der kananäischen Frau. Wir müssen natürlich das aus der Situation damals verstehen. Heiden und Juden, das war sicherlich nicht gerade das, die persönlichste Beziehung zwischen beiden. Und Heiden, das waren nun mal die Ungläubigen, die das Gesetz nicht einhalten, das Gesetz nicht kennen und sich überhaupt nicht nach dem Gesetz richten und nicht an Jahwe glauben. Und doch, was mich dann immer wieder an diesem Evangelium und auch heute wieder dann anspricht, das ist, wie geht diese Frau mit Jesu Worten um? Und zum Schluss heißt es ja, Jesus ist ganz beeindruckt von dem Glauben der Frau, von ihrer Hartnäckigkeit und er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Also eine Heidin, die gar nicht an Jahwe glaubt und gar kein Glaubensleben im Sinne der jüdischen Religion lebt, sie bekommt von Jesus gesagt, dein Glaube ist groß. Und es ist nicht nur ein Wort, das Jesus sagt, sondern es ist etwas, was diese Frau ja gelebt hat. Sie hat gezeigt, wie groß ihr Glaube ist. Sie sagt, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sie sagt, Herr, hilf mir. Sie sagt, sie weiß, dass Jesus ihr helfen kann, dass Jesus ihre Tochter heilen kann. Sie erkennt, wer vor ihr steht. Und das wiederum sieht Jesus und sagt, dein Glaube ist groß. Und das Zweite, was du willst, soll geschehen. Also setzt natürlich voraus, dass Jesus möchte, dass das geschieht, was die Frau sich wünscht. Es ist also nicht nur der Wille der Frau, sondern jetzt ist es auch der Wille Jesus, dass die Tochter geheilt wird. Und sie wird ja dann auch geheilt. Und für mich ist es so die Frage, wie stehe ich vor Jesus als Ungläubige, als Gläubige? Gebe ich auf, wenn ich nichts höre? Bleibe ich dran? Bete ich weiter, auch wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche nichts und ich erreiche ja auch nichts. Es ist ja nur Jesus, der etwas erreichen kann. Also diese Frau, diese kananäische Frau, sie beeindruckt mich in diesem Evangelium doch sehr. Und das wiegt wiederum das, was ich am Anfang sagte, etwas auf, dass mir Jesu Haltung nicht so gefällt. Aber es läuft ja dann darauf hinaus, dass beide ins Gespräch kommen, dass Jesus erkennt, welchen Glauben die Frau hat und dass die Frau tatsächlich ihren Glauben zum Ausdruck bringt und hartnäckig dran bleibt. Und das ist die Voraussetzung, dass Jesus auch tatsächlich handelt. Und ich glaube, da können wir viel von dieser kananäischen Frau lernen. Und das möchte ich auch wiederum an diesem Sonntag, wenn wir das Evangelium hören und auch jetzt, wenn wir es betrachten, mich von dieser Frau ein Stück weit führen zu lassen. So viel von mir in der ersten Runde.
Ja, danke, Schwester Franziska Katharina und Mutter Theresia.
Mich erschüttert es eigentlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich spreche jemand an und er gibt mir keine Antwort. Das ist eigentlich das Tödlichste, was in einer Beziehung passieren kann. Dass ich mich an jemand wende mit einer Bitte, ja, diese Frau, sie zeigt eine riesen Demut, dass sie sich an einen Juden wendet und sie sagt noch, hab Erbarmen mit mir. Also wenn ich zu jemand sage, bitte erbarm dich doch meiner und du bist es, du könntest es und hab Erbarmen. Wenn ich jemanden so anspreche, dann bin ich doch wirklich ganz unten. Und da steht dann jemand vor mir und gibt keine Antwort. Das erschüttert mich wirklich so sehr, wenn das in den menschlichen Beziehungen so passiert oder passieren würde oder im Kloster so passieren würde. Also da wäre ich ja wirklich sprachlos. Und bei Jesus muss man ja doch jedes Mal annehmen, wenn er sich so ganz anders verhält, dass er seine Gründe hat. Denn wir dürfen ja davon ausgehen, dass Jesus, dass Gott nie und nimmer so aus Lust und Laune einfach nur so stumm ist und keine Antwort gibt. Das dürfen wir doch annehmen, dass er immer Liebe ist. Aber genau in dem Moment ist es so unvorstellbar schwer zu denken, auch das kann Liebe sein. Bei Menschen, wie gesagt, würden wir das doch als sehr, sehr lieblos empfinden. Und diese Frau, sie hört nicht auf. Sie hört nicht auf und die Jünger sagen sogar, sie schreit hinter uns her. Und das stelle ich mir auch wiederum plastisch vor, wenn eine Frau jetzt anfängt zu schreien und in ihrer Verzweiflung nicht aufhört zu bitten und die Jünger, die wollen ihre Ruhe haben, die wollen kein Aufsehen, die wollen jetzt nicht da irgendein Theater abziehen. Und die Frau, es bleibt trotzdem ihr Vertrauen, obwohl ihr Jesus keine Antwort gab. Und das ist einfach unerhört. Was mag da in dieser Frau vorgegangen sein? Sie hat sicherlich schon sehr oft gehört, dass Jesus Menschen geheilt hat. Sonst wäre sie ja nicht auf die Idee gekommen, Jesus darum zu bitten. Also heißt das, sie vertraut einfach blindlings, dass nur Jesus ihr helfen könnte. Und ihre Not, wenn man sich das vorstellt, ihre Tochter ist von einem Dämon besessen, das muss ja doch in ihrem Alltag sehr, sehr schlimm gewesen sein. Und was tut Jesus? Anscheinend bleibt er stehen. Denn jetzt antwortet er. Und jetzt sagt er schon wieder etwas, was einem schon auch wiederum zu Herzen gehen muss. Ich habe mit dir nichts zu tun, so meine Übersetzung. Ich habe mit dir nichts zu tun, du gehörst zu den Heiden. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt und nicht zuständig für deine Not. Wenn man sich das so durchs Herz gehen lässt, es ist schon sehr bewegend. Es ist schon sehr bewegend. Und dann kommt die Frau, dann fällt sie vor ihm nieder und Jesus bleibt stehen. Jedenfalls muss man es annehmen. Und dann kommt wiederum diese Antwort, es ist doch nicht recht, das Brot den Hunden vorzuwerfen. Und da steigt die Frau in ihrer Demut noch eine Stufe runter. Und als jedenfalls empfinde ich es so, sie beugt sich jetzt noch tiefer und sie sagt nicht, ja, wie kommst du dazu, uns als Hunde zu bezeichnen, sondern sie sagt, gut, wenn du das so siehst, aber selbst die Hunde bekommen etwas vorgeworfen von den Resten. Und in dem Moment, so ist es für mich, ist Jesus besiegt. Jesus ist so erschüttert von diesem Glauben. Ich habe einmal gelesen, dass Jesus geweint hat, wie er gehört hat, dass eine Heidin zu einem solchen Glauben gekommen ist und dass er an sein Volk gedacht hat. Und er musste ja, so wie es in einem anderen Evangelium uns erzählt wird, Jesus weint über Jerusalem. Und da war er ganz erschüttert, dass diese Frau ihm so nachgelaufen ist und einen solchen Glauben gezeigt hat, dass er jetzt wirklich überwältigt ist und nicht mehr anders kann und sagt, das, was du willst, das soll geschehen. Soweit mein erster Beitrag.
Danke, Mutter Teresa. Ja, mir ging es natürlich nicht anders wie Ihnen zwei. Also auch für mich, ehrlich gesagt, ich war erschüttert beim Lesen dieser Stelle, wie Jesus die Frau einfach regelrecht abblitzen lässt. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Okay, da steht zu Beginn, Jesus zieht sich zurück. Wahrscheinlich war er durch die vielen Begegnungen, durch das viele Unterwegssein auch erschöpft. Er braucht einfach etwas Ruhe, um neue Kraft zu schöpfen. Das war so ein bisschen mein Entgegenkommen Jesus gegenüber. Wo ich mir dachte, aber gut, man kann ja auch mal schlecht drauf sein. Und das ist auch bei Jesus so. Ich möchte jetzt aber anders anknüpfen an die Stelle. Und zwar gleich mal bei dem Satz, Frau, dein Glaube ist groß. Irgendwie kann es wohl kein stärkeres Lob geben aus dem Munde Jesu als genau in diesem Urteil. Frau, dein Glaube ist groß. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, ich würde mich freuen, wenn Jesus das zu mir sagen würde. Claudia, dein Glaube ist groß. So ein Statement aus dem Mund Jesu, das ist wirklich was Schönes. Und das Interessante ist auch, dass diese Frau, der Jesus das sagt, eben, wie wir schon gehört haben, nicht mal eine Frau aus Israel war, sondern eine heidnische Frau, eine Kanaanäerin aus heidnischem Gebiet. Und eben zu dieser heidnischen Frau sagt Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Ich glaube, wenn Jesus so mit mir umgegangen wäre, wie am Anfang erwähnt, ich glaube, ich hätte es nicht nochmal probiert. Ich glaube, ich hätte mich dann abgewendet und hätte gedacht, ja, gut, das war's dann. Aber wenn wir uns den Glauben jetzt dieser Frau, das ist ja doch wirklich ein vorbildlicher Glaube, es anschauen, ja, wie sieht dieser Glaube eigentlich ganz praktisch aus? Die Frau, die ist in einer großen Not, so einfach mal die Feststellung. Ihre Frau wird von einem Dämon gequält und wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat, was damit gemeint ist, wenn es heißt, sie wird von einem Dämon gequält. Aber eins, das ist ganz offensichtlich in dieser Stelle, dass in dieser Familie, das kann man sich denken, eine große Not und eine große Last da gewesen ist durch diese Gefangenheit der Tochter. Und die Frau, die tut jetzt eigentlich einen ersten richtigen Schritt. Sie wendet sich mit dieser großen Not an Jesus. Und das ist was, was wir von dieser Frau vielleicht auch als erstes lernen können. Wenn wir in Not sind, ob das eine kleine Not sind, die wir so alle in unserem alltäglichen Leben haben, oder auch eine große Not, dann sich an Jesus wenden. Aber ich merke auch, das ist manchmal gar nicht so leicht und häufig tun wir genau das Gegenteil. Wenn man so richtig bis zum Hals in der Not drin steckt, dann ist irgendwie der Blick auf Jesus verstellt oder er kann verstellt sein. Irgendwie fängt man an zu grübeln, wie komme ich da wieder raus? Irgendwie hat man dann den Eindruck, alles schlägt über einen zusammen und man kann sich ganz schnell von Jesus abwenden und hat dann Jesus eben nicht mehr im Blick. Es ist aber keine Not so groß und so aussichtslos, dass ich damit mich nicht an Jesus wenden könnte. Und diese Frau, die sich an Jesus mit ihrer Bitte wendet, habe Erbarmen mit mir, Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Sie macht eben diese doch furchtbare Erfahrung, wie wir festgestellt haben, dass Jesus ihr eben keine Antwort gibt. Er lässt sie einfach stehen. Er beachtet sie gar nicht. Und das ist wirklich bitter. Da hat man gebetet und man bekommt keine Antwort von Gott. Man hat wieder gebetet, man hat sogar zu Gott geschrien und Gott schweigt. Das ist irgendwie doch eine große Anfechtung auch für unseren Glauben. Da können wir wirklich in eine tiefe Krise kommen. Und man hat den Eindruck, dass der Himmel für mich selbst geschlossen ist. Meine Gebete kommen gar nicht bei Gott an. Die gehen höchstens bis zur Zimmerdecke. Gott schweigt eben. Ich glaube, dass wir Menschen auf unserem Glaubensweg immer wieder diese Erfahrung auch in unserem Leben machen werden. Da habe ich gebetet und Gott schweigt. Und Gott scheint das Gebet eben nicht gehört zu haben. Er lässt mich einfach im Regen stehen, wie man so sagt. Aber was tut diese Frau, als Jesus sie einfach stehen lässt und ihr keine Antwort gibt? Sie lässt sich einfach nicht beirren und sie hakt nochmal nach: Herr, hilf mir. Sie sagt eben nicht, Gott hat uns eben vergessen. Nee, sie hakt nach. Sie ist beharrlich und bleibt dran. Es gibt eine ähnliche Stelle in der Bibel, die hartnäckige Witwe. Es sind also immer irgendwie doch die Frauen, die da hartnäckig dranbleiben an ihrer Sache. Und ja, sie lässt sich eben durch das Schweigen Gottes nicht irritieren, sondern geht weiter mit ihrer Bitte zu Jesus: Herr, hilf mir. Das ist irgendwo auch das Zweite, was wir vom Glauben dieser Frau lernen können, was ich lernen kann, eben mich nicht irritieren lassen, wenn Gott auf mein Gebet nicht sofort antwortet, wenn er schweigt, wenn anscheinend alles Beten vergeblich ist. Und eine weitere erschreckende Erfahrung, als die Frau dann eben den Rest ihres Glaubens zusammennimmt und noch einmal zu Jesus kommt: Herr, hilf mir. Das sagt Jesus und ich weiß nicht, ob ich ihn das verständlich machen kann, warum er das sagt. Ich bin nicht zu den Heiden gesandt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das Gleiche sagt er anschließend nochmal in einem Bildwort, indem er sagt: Es ist nicht richtig, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und das klingt wirklich hart, wenn ein Mensch als Hund bezeichnet wird. Das ist aber heute noch im Orient so. Also kann man annehmen, dass Jesus doch einen anderen Plan hat. Ich glaube, es ist nicht ein willkürliches Handeln von Jesus. Jesus hat offensichtlich von seinem Vater den Auftrag bekommen, eben nicht zu den Heiden zu gehen, sondern das Volk Israel neu zu sammeln. Das war der Plan Gottes, als Jesus Mensch wurde. Und später hat Jesus die Aposteln zu den Heiden geschickt. Da heißt es an einer anderen Stelle: Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Aber jetzt, eben in dieser Stelle, die wir gehört haben, als Jesus auf dieser Erde war, da war er eben nicht zu den Heiden gesandt, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also diese Frau bekommt eine Abfuhr, das zweite Mal schon. Und was macht die Frau in ihrem Glauben? Sie kommt zu Jesus und jetzt kommt eben das ganz Große. Sie beugt sich unter dem Plan Gottes. Auch wenn dieser Plan bedeutet, Jesus ist nicht zu uns, nicht zu den Heiden gesandt, sondern nur zum Volk Israel. Aber man könnte auch annehmen, ja, die Frau, sie könnte jetzt anfangen zu schimpfen, zu motzen, sich zu ärgern. Sie sagt auch nicht als Antwort: Du hast hier ein Vorurteil gegen die Heiden, oder wie kommst du dazu, sind wir nicht genauso viel wert? Nein, sie beugt sich einfach unter das Urteil und sagt: Ja, Herr, du hast recht. Du hast recht, wenn du sagst, dass du nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt bist. Sie ist auch, eigentlich ist sie ziemlich schlagfertig, diese Frau. Sie beugt sich unter den Willen Gottes, auch wenn der Wille Gottes für mich unangenehm sein kann auf den ersten Blick, auch wenn ich den Willen Gottes nicht gleich verstehe. Aber die Frau, die geht eine ganz winzige, entscheidende Kleinigkeit weiter. Sie beugt sich eben und sagt, ja, du hast recht. Es ist nicht richtig, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Aber selbst die Hunde bekommen doch auch von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren abfallen. Vielleicht hat sie auch an die Stelle der Brotvermehrung gedacht, wo ja 12 Körbe voll von Brotresten übrig geblieben sind. Auf jeden Fall tut sie Folgendes. Sie appelliert eigentlich an die Liebe, an die Barmherzigkeit, die grenzenlos ist und die sich nicht begrenzen lässt auf das Volk Israel. Sie beugt sich unter den Willen Gottes. Sie appelliert an die Liebe Gottes, die grenzenlos ist. Und dann sagt ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, das soll geschehen. Und die Tochter wurde gesund. Also wir können einige Glaubensschritte von dieser Frau lernen. Soweit mal die Gedanken von uns dreien. Und wir lassen das Ganze jetzt bei etwas Musik wieder nachklingen und können dann einen weiteren Punkt jeweils detaillierter ansprechen. Wir sprechen über das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Messe hören werden, mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung aus Mainz im Bibelgespräch bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und jetzt schauen wir mal, welche Punkte uns noch konkreter angesprochen haben. Beginnen wir wieder bei Schwester Franziska Katharina.
Ja, Mutter Teresia hat vorhin schon etwas gesagt zu den Jüngern Jesu, die zu Jesus kommen und sagen, nun befrei sie endlich von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Also wenn es nach den Jüngern ginge, dann hätte die Frau eigentlich schon gleich ganz am Anfang Erfolg mit ihrer Bitte. Aber es geht ja hier nicht nur um die Heilung der Tochter. Wenn er jetzt die Tochter jetzt an dieser Stelle schon geheilt hätte, wäre das Ergebnis, das Endergebnis erstmal dasselbe wie am Schluss, wenn es heißt, von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Es würde aber der ganze Weg der Frau fehlen, der Glaubensweg der Frau. Und es ist so ein bisschen typisch auch, glaube ich, unsere Haltung, wenn ich das so sagen darf, dass wir dann doch eher ungeduldig sind und sagen, jetzt, lieber Gott, jetzt handel mal endlich, damit Ruhe einkehrt sozusagen. Also, dass wir ungeduldig sind und einfach, so wie das auch bei dem Gleichnis, das Sie eben angesprochen haben, mit der Witwe, mit der hartnäckigen Witwe vor dem Richter, dass man nur eine Bitte erfüllt, um endlich Ruhe zu haben. Gott erfüllt keine Bitten, um Ruhe zu haben. Jesus erfüllt keine Bitte und heilt nicht, damit er endlich seine Ruhe hat. Ihm geht es um viel, viel mehr. Er möchte den Glauben sehen. Und was er auch sieht, das finde ich auch wichtig, was jetzt hier in dem Text jetzt nicht ausdrücklich gesagt wird, es geht ja auch um die Liebe der Mutter zu ihrer Tochter. Sie bittet ja nicht für sich um Heilung oder sie bittet nicht um irgendetwas, was ihr Leben jetzt ganz konkret ausmacht, obwohl natürlich das Leben der Tochter sie auch sehr mitbestimmt. Aber es geht ihr ja um die Heilung der Tochter. Und eine Mutter hat eine bestimmte Beziehung zu ihrem Kind und leidet mit dem Kind, wenn das Kind krank ist. Und wenn die Tochter von einem Dämon besessen ist, wird zwar die Tochter gequält, aber die Mutter wird nicht weniger mitgequält sein. Und sie legt sich sozusagen ins Zeug für ihre Tochter. Es geht ihr ja gar nicht weder um sich und es geht ihr auch jetzt nicht um Jesus erstmal, sondern es geht ihr um ihre Tochter. Und sie möchte mit allen Mitteln versuchen, Jesus dazu zu bringen, die Tochter zu heilen. Aber das setzt natürlich schon ihren Glauben voraus, denn sie muss daran glauben, dass Jesus sie heilen kann, sonst wäre sie nicht so hartnäckig. Also sie glaubt an die Heilkraft Jesu, an die Besonderheit Jesu. Sie ist zwar keine jüdische Frau, die das Gesetz gelernt hat und die irgendeinen Religionsunterricht hatte in ihrer Schule, sondern sie kennt wohl Jesus vom Hören sagen. Vielleicht hat sie ihn, ist sie ihm schon hier und dort begegnet, ich weiß es nicht, aber sie muss von ihm gehört haben und von seiner Heilkraft gehört haben. Und aus Liebe zur Tochter möchte sie Jesus davon überzeugen, dass er sie heilt. Also nochmal, um auf die Jünger zurückzukommen. Die Jünger meinen, Jesus soll heilen, damit sie endlich Ruhe haben. Die Frau möchte, dass Jesus heilt aus Liebe zu ihrer Tochter. Das ist ihre Motivation. Und ich möchte eigentlich schon auch so weit gehen zu sagen, und Jesus hilft der Frau, heilt die Tochter aus Liebe zu ihr. Wenn Mutter Teresa vorhin gesagt hat, Jesus war ganz überrascht über die Größe des Glaubens, genauso wie er oft auch enttäuscht war über den Unglauben, der ihm begegnet ist in seinem eigenen Volk, so muss es einfach auch, so denke ich mir, auch die Seite in Jesu angesprochen haben, dass seine Liebe zu dieser Frau geweckt wurde durch den Glauben, durch ihre ja auch Demut, den sie zeigt. Und was mir auch noch wichtig ist, dass die Frau jeglichen Stolz vergisst. Also Sie sagten vorhin, Frau Kissel, dass die Frau diese Demut aufbringt, dreimal ihn wirklich zu bitten und nicht beim ersten Mal schon gleich sich rumzudrehen und zu gehen. Ich glaube, ich wäre da auch zu stolz zu, wenn ich jetzt an menschliche Begegnungen denke, dann einfach, wenn ich um etwas bitte und ich werde überhaupt nicht angehört und so werde wie Luft behandelt, dann würde ich wahrscheinlich schon gleich gehen und aufgeben. Aber die Frau überwindet ihren Stolz, weil die Liebe zu ihrer Tochter und wohl auch der Glaube an die Heilkraft Jesu einfach größer ist. Und das beeindruckt mich. Und ich glaube, da gibt Jesus auch seinen eigenen Jüngern eine Lehrstunde und damit auch uns, dass es darauf ankommt, aus welcher Motivation wir handeln, aus welcher Motivation heraus wir ihn bitten, aber auch aus welcher Motivation heraus wir handeln, wenn wir mit Menschen umgehen. So viel nochmal von mir.
Mhm, Dankeschön. Und noch einmal in der zweiten Runde, Mutter Theresia, bitte.
In unserem Fürbittbuch, das in unserer Kapelle aufgelegt ist, da stehen ja wirklich die beeindruckendsten und die rührendsten Fürbitten. Ich muss immer denken, da kommen Leute hier in die Kapelle und schreiben sich ihr Leid vom Herzen und es ist immer oder zumeist eine Bitte, eine verzweifelte Bitte für andere. Also die Mutter bittet, dass ihre kleine Tochter von Krebs geheilt wird oder dass der Vater wieder Arbeit findet oder dass sich die junge Familie wieder zusammenfindet und wieder Frieden miteinander hat. Also diese Bitten für andere, die da hingeschrieben werden in dem Vertrauen, ja, wenn ich das jetzt aufschreibe, Maria schaut darauf, Gott schaut auf das, was ich geschrieben habe. Es ist eine Form von Vertrauen, dass ich doch gehört werde, dass ich gesehen werde in meinem Leid. Und wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass das wie ein Automat dann funktioniert. Ich werfe meine Bitte in den Schlitz rein und schon kommt mir das Produkt entgegen und meine Bitte ist erhört. Wir wissen ja, dass es so nicht funktioniert. Und da denke ich, was machen wir, was machen die leidgeplagten und gequälten Menschen, wenn sie erfahren, und Jesus aber gab keine Antwort. Gott gibt keine Antwort. Der Krebs geht weiter, der Unfriede geht weiter, die Scheidung wird eingereicht, die Kinder sind zerrissen. Es sind ja alles Erfahrungen, die wir tagtäglich mit ansehen müssen und die wir miterleiden. Und für mich ist das ein Zustand, wenn Gott keine Antwort gibt, dass man das jetzt anscheinend einfach aushalten muss. Auf der einen Seite, dass das Schweigen Gottes einfach hinnehmen, aber nicht so, dass das jetzt ein eiskaltes, abweisendes Schweigen wäre, sondern dass das Herz Gottes mit uns leidet. Und das ist für mich der springende Punkt. Gott ist ja ein barmherziger Gott, er hat ein Herz für den Menschen. Das ist das, was wir unbedingt sehen müssen. Es darf nicht so sein, dass wir wie Knechte sind, dass wir immer nur einem Herrn dienen, wenn wir auch genügend Lohn dafür bekommen. Wir sind ja Kinder Gottes, also wir gehören zu Gott. Und wir gehören zu der Familie sozusagen. Und wenn Jesus es besser findet, jetzt einfach im Schweigen zu bleiben, dann wäre es für uns das Richtigste, das Schweigen auszuhalten, aber im Vertrauen. Ein Vertrauen, das bis in das Schweigen hineinreicht. Das ist das, was mich an diesem Evangelium tatsächlich doch sehr erschüttert und beeindruckt. Dieser Gott, der keine Antwort gibt. Und weiter glauben und in das Dunkel hinein glauben, in das Dunkel hinein vertrauen, das ist es dann, was die Liebe zum Reifen bringt, woran die Seele reifen wird. Auch in dieser Beziehung zu Gott, in ein Gott, der Gott sein darf. Ich glaube, das ist für uns auch immer wieder schwer, Gott sein zu lassen, zu sagen, ja, du hast recht, so wie die Frau sagt, ja, du hast recht, so ist es richtiger. Aber, und dann kommt das aber hab Erbarmen. Gott immer wieder auf seine Barmherzigkeit hin ansprechen und sozusagen auf sein Herz verweisen, das er doch für den Menschen hat. Und abwarten, warten, was er tut, was er sich in seiner Liebe an Heilsgedanken überlegt für mich. Ich empfinde es als ein Reifen im Glauben. So möchte ich das mal für mich mitnehmen aus diesem Evangelium.
Ja, danke, Mutter Theresia. Mir ist noch gekommen ein Zitat, ich glaube, es war von Pater Kentenich über das Gebet, wo er gesagt hat, das Beten ist nichts anderes als mit Gott reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Also wirklich ganz frei von Herzen Jesus das bringen, was einen bewegt. Und nichts anderes tut die Frau in dem Evangelium, was wir jetzt miteinander betrachtet haben, wenn sie zu Jesus kommt und eben immer wieder neu bei ihm eigentlich anklopft. Und ich habe mir auch gedacht, das ist wahrscheinlich wie so dieses dreifache sich nähern, tatsächlich auch ihm wahrscheinlich nahe kommen. Also ich habe mir das in der Szene vorgestellt, nicht beim ersten Mal zurückweichen, sondern dann den zweiten Anlauf zu nehmen, ihm wieder etwas nahe kommen und dann bei der zweiten Abfuhr nicht nochmal weiter zurückweichen, sondern da zu bleiben und nochmal ihm näher zu kommen. Also die Frau gibt ihm eigentlich wieder Worte. Und wenn man sich jetzt Jesus so ganz als übermüdet, überarbeitet vorstellt, dann könnte er jetzt förmlich in Zorn, in Ärger, könnte ihm da was platzen, aber da hat man sich eben getäuscht. Es ist tatsächlich so, dass Jesus auch nicht mit der Frau spielt, das würde Jesus nie tun. Es ist eigentlich ein Herauskitzeln im Guten. Und ja, ich merke so für mich, wie schnell man doch wieder ablässt von dem eigentlichen Gedanken, der vielleicht aber auch der richtige Gedanke war, an Jesus heranzutreten und es dann irgendwie anders formuliert, anstatt wirklich bei dem, was mir ins Herz gelegt worden ist, zu bleiben und ja, Jesus eben da anzupacken, wo er schwach ist. Und das ist in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, wie Sie auch schon gesagt haben. Soweit mal in der zweiten Runde. Wir hören jetzt nochmal etwas Musik und gehen dann in die Abschlussrunde und überlegen, was wir in die nächste Woche von dieser Bibelstelle mitnehmen können. Was nehmen wir mit aus dieser Betrachtung der Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium für die kommende Woche? Beginnen wir wieder mit Schwester Franziska.
Ich möchte mit dem positiven Gedanken leben, den wir angesprochen haben, der am Ende des Evangeliums steht, wenn es heißt, Frau, dein Glaube ist groß. Das möchte ich auch gerne von Jesus hören, aber das kann ich von ihm nur hören, mit meinem Herzen hören, wenn mein Glaube tatsächlich groß ist und wenn es erkennbar ist, dass mein Glaube groß ist. Also für mich die Frage, wie reagiere ich in meinem Alltag, in den kleinen Dingen des Lebens, wenn es nicht so verläuft, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche, wie ich es vielleicht erbeten habe. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie gehe ich mit Situationen um, die mir nicht schmecken? Mit Vertrauen und mit Glauben auch mit solchen Situationen leben. Das ist vielleicht das, was mich jetzt in der nächsten Woche besonders begleiten soll. Also ihm tatsächlich meine Liebe, meinen Glauben zeigen, zum Ausdruck bringen, dranbleiben. Aber vielleicht auch der Gedanke, dass ich sein Schweigen, das immer wieder ja auch im Leben spürbar ist und auch in meinem Leben spürbar ist, dass ich einfach nicht nur sein Schweigen aushalte, obwohl das schon viel ist, sondern dass ich mich immer wieder frage, was will er mir damit sagen, wenn er schweigt? Denn auch dieses Schweigen ist eine Aktivität Gottes, so möchte ich sagen. Das zu erspüren und mich darauf auch einzulassen, das wäre das, was mir das Evangelium sagen kann, wo es mir auch helfen kann, nicht nur in der nächsten Woche, sondern überhaupt auf meinem Lebens- und Glaubensweg.
Danke, Schwester Franziska. Jetzt Mutter Theresia.
Ich möchte aus diesem Evangelium wieder verstärkt mitnehmen, dass wir gerade im Kloster wir, die kontemplativ leben und zurückgezogen leben, dass wir mit allen Menschen, mit so vielen Leidtragenden das Schweigen Gottes aushalten, auch stellvertretend. Und das wäre mir wichtig. Jesus gibt keine Antwort. So werden auch viele Menschen sagen, was nützt mich das Beten? Gott gibt keine Antwort. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der hat zu mir gesagt, viele Leute meinen, Gott sei ausgestorben auf dieser Erde. Gott ist ausgestorben. Er gibt keine Antwort, also muss er tot sein. So hat er gemeint. Aber wie er mich dann gesehen hat als Ordensfrau, und dann hat er gemeint, aber wir beide, wir wissen, dass er nicht ausgestorben ist, denn Wir können ja gar nicht leben ohne Gott und sie auch nicht. Nein, habe ich gesagt. Ich bin dafür, dass wir mit Gott leben. Und er ist nicht ausgestorben. Also dieses Aushalten mit den vielen Menschen, die wirklich das Gefühl haben, mein Leben ist sinnlos und auch mein Beten, denn ich bekomme keine Antwort. Das Schweigen Gottes aushalten mit dieser Welt, auf der Gott ausgestorben zu sein scheint. Das möchte ich gerne mitnehmen und auch die Menschen teilhaben lassen an meinem Vertrauen, für andere mit Vertrauen. Dass der Glaube, der so vielen fehlt oder abhanden gekommen ist, dass er wieder lebendig wird. Und das ist auch unsere Stellvertretung hier im Kloster, dass wir vor dem Herrn sind für alle. Ja, es heißt, eine Klarisse, wir feiern ja immer wieder das Fest der heiligen Klara und dass wir da immer wieder gesagt bekommen, eine Klarisse, die trägt die ganze Welt im Herzen. Und da haben eben auch die Heiden, so wie sie damals gesehen wurden, die Ungläubigen, alle Menschen haben da ihren Platz. Das möchte ich jetzt mitnehmen aus diesem Evangelium.
Ja, danke schön, Mutter Theresia. Ja, mache ich den Abschluss selber, möchte ich vertieft das Gespräch mit Gott immer wieder neu suchen und mich auch nicht davon abbringen lassen, mit ihm im Dialog zu bleiben. Im Wissen darum, dass Gott einfach immer wieder neu von mir auch gebeten werden möchte. Ich glaube, dass er es wirklich gern hat, dass er es liebt, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze. Und vor allem, ich glaube auch irgendwo, dass es diese frohe Botschaft von heute ist, dass Gott sich erweichen lässt. Er lässt sich erweichen. Das der Schlussgedanke von mir. Danke auch für Ihre Schlussgedanken. Wir dürfen viel wieder aus dieser Bibelstelle mitnehmen, die wir heute gemeinsam betrachtet haben und die wir am Sonntag dann in der Heiligen Messe hören werden. Damit bedanke ich mich auch bei Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Danke, dass Sie wieder mitgemacht haben. Und ich darf mich dann gleich von Ihnen verabschieden. Wir hören dann am Ende der Sendung noch ein Gebet von Mutter Theresia. Herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren bei dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Mein Name ist Claudia Kiesel und jetzt ans Ende der Sendung setzen wir noch ein Gebet.
Jesus, du bist es, der ein Herz für die Menschen hat. Auch wenn er schweigt, meint er doch uns. Du bist unser Bruder und unser Herr und unser Gott. Darauf vertrauen wir und wir wissen, dass du uns helfen kannst und helfen willst. Wir bitten dich für das große Leid auf dieser Welt, dass du immer wieder mit großer Güte und mit großer Liebe diese Not anschaust und als Heiland der Welt alles heilst, was da krank ist. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.